Das Team von KR55 begrüßt Sie zur März-Sendung im Studio von U1. Kirchlich befinden wir uns gerade in der Passionszeit. Da sind Gedanken an Tod, Trauer und Trost nicht weit entfernt. Im Studio sind für Sie wieder Thomas Schiebloch
und Antje Thielkinke. Zum 20. Mal wird in diesem Jahr in der Kapelle im Klinikum Oldenburg ein Erinnerungsgottesdienst der ganz besonderen Art gefeiert. Pastorin Beate Bühler-Eckdorf lädt mit ihrem Team zu Gedanken an dich, mein Kind, ein. Ein Erinnerungsmoment an früh verstorbene Kinder. Frau Bühler-Eckdorf ist heute Gast bei uns. Herzlich willkommen bei KR55.
Vielen Dank, ich bin gern gekommen.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei U1. Wir sind im Gespräch mit Beate Bühler-Eckdorf, Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Sie arbeitet als Klinikseelsorgerin am Klinikum Krainbrücken Oldenburg, vor allem in der Frauenklinik und in der Kinderklinik. Frau Bühler-Eckdorf, ein Kind zu verlieren, das gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen, die Eltern machen. Als Seelsorgerin einer Kinderklinik gehört die Begleitung der Eltern zu ihrem Berufsalltag. Fehlen Ihnen da nicht manchmal die Worte?
Naja, man braucht in der Begleitung nicht immer die Worte. Also man sollte nicht ganz stumm sein, das ist schon wahr. Aber es kommt in erster Linie auf die Beziehung auch zu den Familien an. Und da trägt auch manchmal das Nonverbale, also dass man zum Beispiel auch regelmäßig da ist, dass man damit eine gewisse Treue und Verlässlichkeit signalisiert. Und dann ergeben sich einfach auch ganz kleine oder kurze Gespräche automatisch. Und es hilft schon, dass man eine Ausbildung hat und hoffentlich die richtigen Worte finden kann. Aber gerade in der Kinderklinik begleite ich ja eben nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Und da geht es auch um Berühren oder Singen oder also ganz viele Möglichkeiten, wie man miteinander kommunizieren kann und für jemanden da sein kann.
Was gab vor 20 Jahren den Anstoß, einen Gottesdienst für Angehörige früh verstorbener Kinder anzubieten?
Anstoß waren unterschiedliche Punkte. Zum einen war es die Situation, dass wirklich Eltern getrauert haben um Kinder, die in der Schwangerschaft verstorben sind und es dafür keinen Ort gab. Weder hat man wirklich eine Beisetzung gemacht. Manchmal wussten Eltern nicht mal vor mehr als 20 Jahren, wo ihr Kind geblieben ist. Es wurde beigelegt. Man hat auch oft nicht drüber gesprochen in der Gesellschaft. Das ist ein enormer Leidensdruck für viele gewesen. Und zum anderen die ganz konkrete Situation auf den Stationen, auf den Intensivstationen, war, dass eben auch die Mitarbeitenden, also die Schwestern, die Ärzte, das wirklich gebraucht haben, um selber auch mit den Situationen fertig zu werden. Und so ist es entstanden, dass es eine Kombination ist aus dem, dass es eben um Menschen geht, die direkt betroffen sind als trauernde Eltern oder eben Familien, aber auch um die Situation, dass eben andere, die beruflich damit zu tun haben oder sie irgendwie auch begleiten, zu diesem Gottesdienst eingeladen werden. Und so hat sich diese Kombination und dieser besondere Gottesdienst dann entwickelt, also auch aus einem Leidensdruck heraus.
Also die Zeit war irgendwie reif, so etwas auf den Weg zu bringen. War das eine Premiere oder gab es da schon Vorbilder, auf die Sie zurückgreifen konnten?
Also die Zeit war dringend nötig, reif sozusagen. Und es gab, es gab Vorbilder, es gab Vorläufer auch. Aber hier so im Nordwesten, um Oldenburg herum, nicht so viele. Also Hannover, Bremen, da gab es das schon. Aber es kam relativ zeitgleich überall so hoch, einfach weil die Zeit wirklich da war, wirklich reif war dafür. Und ich glaube, das hat sich eben in den Kinderkliniken besonders gezeigt oder eben in den Frauenkliniken, je nachdem. Und dort, wo das zusammen gedacht wurde, dort, wo es auch die ersten Perinatalzentren gab, also um die Geburt herum, war eben dieses Thema so virulent, dass dort die meisten Gottesdienste oder Gedenkmöglichkeiten entstanden sind.
Wie muss ich mir so einen Gottesdienst vorstellen? Hat er besondere Elemente, andere als in dem ganz normalen Sonntagsgottesdienst, den man kennt?
Zum einen ist der Ablauf eigentlich ähnlich, aber was besonders ist und wichtig ist auch denen, die das ehrenamtlich mitgestalten, ist, dass es so einen Weg aus dieser betroffenen Trauersituation hin zu Trost und Hoffnung gibt. Und das versuchen wir, indem wir einmal wirklich die verstorbenen Kinder in unsere Mitte nehmen, gedanklich, indem wir Kerzen anzünden und die Namen der verstorbenen Kinder aufschreiben oder manchmal auch einen kleinen Gruß und dabei aber nicht stehen bleiben, sondern dann gibt es sozusagen einen zweiten Schritt, dass wir versuchen, ein tröstliches Wort und auch mit einem direkt gesprochenen Segen, wer das möchte, auch mit einem kleinen Symbol mitzugeben. Und wir haben die Erfahrung gemacht im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte, dass manche Familien das wirklich sammeln, dass ihnen das wichtig ist, dass sie ein kleines Buch angelegt haben oder es immer wieder sich etwas mitgenommen haben und das so ein Schatzkästchen geworden ist für schwere Zeiten und ja wirklich Trost sein kann.
Wer kommt dann zu diesem Gottesdienst? Ist das so ein enger Kreis von Betroffenen, die das durchgemacht haben? Oder Sie haben eben auch die beruflich Bezogenen genannt. Sind die auch dabei? Wer ist dabei?
Das sind natürlich die betroffenen Familien, Mütter, Väter. Es sind aber auch oft Großeltern da. Es sind manchmal Geschwisterkinder dabei. Es sind die Mitarbeitenden aus dem Haus eingeladen, aber auch manchmal Selbsthilfegruppen, mit denen wir sonst wenig Kontakt haben, aber die vielleicht dann auch zu dem Gottesdienst kommen. Und was ich besonders finde, was immer mal wieder so ist, da wir im Krankenhaus den Gottesdienst ankündigen und ja auch feiern in der ökumenischen Kapelle, manchmal sind ältere Patienten dabei, deren Kinder vor vielen Jahrzehnten verstorben sind, ganz klein, manchmal sogar noch auf der Flucht zu Kriegszeiten. Und die jetzt einen Ort brauchen und suchen und ihn dort dann eigentlich ein bisschen durch Zufall finden. Aber wir haben es immer mal wieder. Also es betrifft wirklich relativ viele Menschen. Das ist nichts ganz Außergewöhnliches, dass auch mal ein Kind um die Geburt herum stirbt. Aber dass man es mit in die Mitte nimmt und bedenkt, ist, glaube ich, erst eine Entwicklung aus den letzten Jahrzehnten.
Willkommen zurück bei KR55, dem Kirchenmagazin bei U1. Zu Gast ist bei uns Frau Beate Bühler-Eckdorf, Krankenhausseelsorgerin und auch natürlich Trauerbegleiterin. Vor 20 Jahren initiierte sie zusammen mit anderen einen Gottesdienst für Eltern und Angehörige, die ein Kind für früh verloren haben. Einmal im Jahr, immer in der Passionszeit, findet dieser ganz besondere Gottesdienst statt. Was braucht denn nun die Trauer über den Verlust eines Kindes darüber hinaus? Sie haben vorhin schon gesagt, Nähe. Wenn Sie noch im Krankenhaus sind, ist etwas ganz Wichtiges, Dasein. Was passiert außerhalb des Krankenhauses dann?
Also ich glaube, was Trauer immer braucht, ist Raum und Zeit. Und Zeit ist da ein ganz besonderer Aspekt, weil der nicht wirklich das wiedergibt, was wir an Zeit messen, sondern wie Menschen diese Zeit empfinden. Und es gibt Situationen, ich habe jetzt gerade so eine im Kopf, dass eine Mutter sich entschieden hatte. Es gibt Situationen in der Schwangerschaft, wenn ein Kind sehr früh verstirbt und unter 500 Gramm schwer ist, dann ist es in Niedersachsen so, dass Eltern nicht verpflichtet sind, dieses Kind beizusetzen, aber es tun können. Und diese Mutter hatte sich entschieden, nicht selbst erst dafür zu sorgen, dass das Kind beigesetzt wird, sondern wir bieten da so eine Sammelbestattung an. Das hört sich ein bisschen komisch an, ist aber sehr, wirklich sehr, sehr ästhetisch und schön und würdevoll. Und dann rief sie aber später an und sagte, das ist doch nicht das, was sie möchte. Sie möchte dieses Kind auch wirklich beisetzen und sie wollte das ganz alleine machen und dann haben wir gesprochen und dann brauchte sie noch ein bisschen Zeit und irgendwann war klar, dass sie ihr Kind gemeinsam mit ihrer Familie und gemeinsam mit einer Begleitung einer Kollegin vor Ort auf dem Familienfriedhof, auf dem Familiengrab beisetzen wollte. Und das sind so die ersten Entscheidungen zum Beispiel, die man auch nicht sofort Stunden nach so einer Situation treffen kann, weil das alles ganz fremd und neu und vollkommen unerwartet und schwer und traurig ist, sondern das braucht Zeit. Und so ist es immer wieder da, dass wir Zeit brauchen.
Sie haben von bestattungspflichtigen Kindern oder nicht bestattungspflichtigen Kindern gesprochen und von einer Gemeinschaftsgrabstelle. Gibt es die in Oldenburg? Ist das ein Ort, wo man hingehen kann dann später?
Es gibt mehrere solche Stellen und einen, den wir nutzen vom Klinikum in Oldenburg, ist eine Gedenk- und Beisetzungsstätte auf dem Friedhof an der Sandkruger Straße. Und dort ist wirklich ein ganz schöner Ort entstanden mit einer Skulptur aus kleinen Flügelornamenten zusammengesetzt wie eine Kugel, wo Menschen direkt dort am Park, am Teich gedenken können an diese Kinder, und dort werden auch Urnen beigesetzt. Und es ist aber eben auch die Möglichkeit, dass man einfach dorthin gehen kann und zum Beispiel eine Kerze oder eine Blume mitzunehmen. Und wer da mal guckt, findet auch Kuscheltiere und Erinnerungsbriefe und ganz viele persönliche Nachrichten.
Vor 20 Jahren ging es los mit dem Gottesdienst. Sie hat also einiges in Bewegung gesetzt, auch an Trauerkultur. Was ist noch dazu gekommen? Also eine besondere Grabstelle oder Grabstellen, also als Orte der Erinnerung, wo man auch dann hingehen kann. Was hat sich noch in Bewegung gesetzt in diesen 20 Jahren?
Also gemeinsam mit meiner Kollegin damals, Evelyn Freitag, haben wir zum Beispiel Trauergruppen gehabt. Und es hat sich fortgesetzt einfach auch weiter, dass es Selbsthilfegruppen zum Beispiel gibt, die jetzt auch von anderen Einrichtungen angeboten werden. Wir machen das selber nicht mehr, aber das ist sehr, sehr schön, dass sich das sozusagen vor Ort, zum Beispiel im Ostfriesischen oder auch in Richtung Wilhelmshaven oder so, dass es dort überall Angebote gibt, die Eltern nutzen können. Sie müssen es nicht. Nicht alle brauchen das, aber das ist so eine Bewegung, dass es in der Gesellschaft etwas offener geworden ist, mit diesem Thema umzugehen und mit der Trauer umzugehen. Und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt. Es verändert sich immer was, aber das wäre so ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde.
Können Sie das sagen, wie lange Sie so trauernde Eltern begleiten? Und die Anschlussfrage wäre dann, wie erreichen Sie dann die Eltern wieder für den Gottesdienst, den Sie einmal im Jahr machen?
Ja, das kann ich beantworten, denn das ist total unterschiedlich. Also manche Eltern in der Akutsituation, die begleiten wir, und manchmal nur für wenige Stunden. Weil wenn ein Kind tot geboren wird und es medizinisch nichts dagegen spricht, wird die Mutter sofort an dem Tag vielleicht noch oder zumindest am nächsten Tag auch entlassen. Und da ist die Begleitung dann manchmal nur eine Stunde oder zwei kurze oder längere Besuche unterschiedlich. Also das ist ein kurzer Zeitraum. Und manche Familien, manche Eltern halten Kontakt, den wir anbieten, wenn Menschen das möchten und brauchen. Und das kann sein, zum Beispiel, dass wir sie jahrelang begleiten, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Mal mit einem Telefonat, mal mit einem Besuch über die E-Mail oder eben über diese Gottesdienste. Und die Gottesdienste, das ist so, dass wir immer die Eltern anschreiben, die im vergangenen Jahr, also es findet ja einmal im Jahr statt, die in den letzten 12 Monaten ein Kind verloren haben. Und wer dann zum Gottesdienst kommt, hat die Möglichkeit, selbst auch nochmal seine Adresse oder E-Mail-Adresse dazulassen, und dann wird weiter eingeladen. Ansonsten einfach über Internet und über die Presse.
Also eine besondere Art von Trauerkultur, die sich entwickelt hat. Kann man das auf die gesamte Gesellschaft oder auf Trauer insgesamt auch beziehen? Ist seit 20 Jahren auch zu beobachten, dass Trauerarbeit grundsätzlich in unserer Gesellschaft einen breiteren Raum genommen hat, oder ist es eher sehr unterschiedlich? Ist also dieser besonders schmerzliche Verlust eines Kindes eben, die hat das einfach erfordert, dass dieser Raum größer wurde? Wir erleben ja an anderen Dingen auch manchmal was ganz anderes mit Trauerkultur. Erleben Sie das auch so im Krankenhaus? Einfach sehr unterschiedlich, manchmal sehr bewusst, manchmal einfach auch.
Ja, ich erlebe es genauso, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ich erlebe, dass es in der Gesellschaft Strömungen gibt, die das sehr thematisieren, was manchmal gut ist. Ein großer Wandel, zum Beispiel Friedwälder sind entstanden oder die Hospizbewegung war ja erst ganz klein und ist groß. Und es gibt viele Themenbereiche, wo Trauer, Sterben, Tod aufgegriffen wird. Die Diskussion zum Beispiel Organtransplantationen, wie ich mich dazu verhalte, alles das ist ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten entstanden. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass Menschen sich immer mehr abgrenzen und abschotten müssen gegen dieses Thema, weil es doch sehr belastend ist. Und da habe ich im Moment den Eindruck, es kippt so ein bisschen um, dass was auf der einen Seite früher zu wenig war, sich mit diesem Thema zu befassen überhaupt, habe ich jetzt manchmal das Gefühl, dass es schon ein bisschen zu viel sein könnte. Und vielleicht braucht es diese Wellenbewegung, um ein gutes Maß zu finden. Also ich denke, offen sollte man damit umgehen, aber man sollte auch nicht gezwungen sein, sich immer damit zu befassen.
dieses Thema Tod eines Kindes ist kaum zu fassen, wenn man drüber nachdenkt, ist auch kaum zu vergessen wahrscheinlich. Gibt es einen Weg, der aus so einer Sprachlosigkeit herausführt? Gibt es einen Weg, dass Trauer sich nicht verfestigt?
Also Sprachlosigkeit ist da sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass man darüber reden kann. Es können aber nicht sofort alle Menschen darüber reden. Das ist ganz verschieden. Sowas kann auch wirklich ein Stück weit traumatisch sein. Das heißt, ein Trauma lässt sich dann am besten darüber sprechen, wenn ich mich wieder relativ sicher fühle, auf sicherem Grund. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein Kind verstorben ist, dann ist dieser Boden unter den Füßen erstmal entzogen. Und wenn ich dann wieder etwas sicherere Schritte tun kann, also wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, wenn Menschen mich stützen, wenn ich vielleicht auch erstmal gar nichts darüber sagen will, dann nach einer gewissen Zeit auch wieder, dann habe ich auch den Raum, um dieses Stichwort nochmal aufzunehmen, mich damit zu beschäftigen. Und das kann ganz verschieden sein. Es gibt Eltern, die haben ihren Garten umgebuddelt in der Zeit der Trauer, etwas ganz neu, kreativ gestaltet, um sich daran abarbeiten zu können, also Trauerarbeit in ganz konkreter Art und Weise. Es gibt Menschen, die kreativ werden, indem sie malen oder einfach nur backen oder ganz unterschiedliche Sachen tun, manche schreiben. Es gibt auch Menschen, die das gut in Bewegung umsetzen können. Also es muss nicht allein die Sprache sein. Es gibt Menschen, die fangen an zu laufen oder machen Radtouren oder machen ganz viel Sport. Also es gibt sehr, sehr viel verschiedene Aspekte zu trauern, die wir gar nicht immer von außen als solche unbedingt wahrnehmen. Was sicherlich auch hilft, ist sowas wie Musik zu hören, zu spielen oder auch zu tanzen. Und was auch wichtig ist, ist sowas Banales wie Wasser. Also viel zu trinken, sich zu trauen, auch zu weinen oder mal am Wasser spazieren zu gehen, das weiß ich von vielen, das tut gut.
Also für jeden Trauernden einen individuellen Weg.
Ja.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei O1. Wir sind im Gespräch mit der Krankenhauspfarrerin Beate Bühler-Eckdorf über ihre Arbeit in der Trauerbegleitung beim Abschied von früh verstorbenen Kindern. Frau Bühler-Eckdorf, ist Kirche da noch der erste Ansprechpartner, wenn es um Abschied und Trauer geht? Wie nehmen Sie das in Ihrer Arbeit wahr?
Schwierige Frage.
Muss auch mal sein.
Ich glaube, das ist gerade so ein Stück weit im Wandel. Also zumindest in der Krankenhauslandschaft. Ja, Kirche ist immer noch ein ganz wichtiger, vielleicht auch in vielen Bereichen der oder die Ansprechpartnerin auch an erster Stelle. Im Krankenhaus erlebe ich aber auch, dass es oft Psychologen sind, die angesprochen werden. Ich erlebe immer mehr, dass es auch überlegt wird, welche Konfession, welche Religion, also ob man da auch jemand anders holen muss als jetzt die evangelische Seelsorgerin. Das, was wir früher eher zusammen gesehen haben, teilt sich jetzt ein bisschen mehr auf. Von daher ist mein Empfinden so, dass es nicht mehr unbedingt an erster Stelle Kirche sein muss. Und dennoch sind wir die Fachleute auch immer noch im Krankenhaus, was mit dem Thema Tod und Trauer zu tun hat, das würde ich schon so sehen. Es gibt auch zum Beispiel immer mehr Pflegende, die sich ausbilden lassen in Trauerbegleitung, die einfach auch gerne gut für die Patienten da sein wollen.
Im Klinikum hat da die Trauerkultur Raum? Unter Ihren Kolleginnen sicherlich, aber auch, Sie sprachen vorhin schon an das Personal, was vielleicht auch zum Teil zum Gottesdienst kommt. Wie wird das dort gepflegt? Denn eigentlich gehört ja sicherlich der Tod im Klinikum jetzt unabhängig auch von den Kindern ja zum Berufsalltag.
Ganz bestimmt. Doch, das Sterben, glaube ich, hat Raum und das ist was Besonderes, nicht nur der Tod. Also das Sterben ist schon nochmal dieser Schritt vorher, der auch manchmal schwer ist und manchmal gut. Und da gibt es immer mehr Menschen in der Pflege, aber auch von den Ärztinnen und Ärzten und andere Begleitende, die sich darum kümmern, dass Menschen dort das Leben gut beenden können, ohne Schmerzen, in Begleitung, nicht allein. Also in dem Sinn hat der Tod oder das Sterben dort Raum und dann natürlich auch wirklich Räume. Also es gibt Abschiedsräume auch in der Kinderklinik oder einen Abschiedsraum. Es gibt aber einfach auch Raum auf Stationen, zum Beispiel, wenn jemand verstorben ist, dass man auch in ein Zimmer alleine nutzen kann, dass eben nicht andere Patienten da sein müssen und dass Angehörige kommen können. Also auch gerade Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, die haben, da brauchen wir Platz für 20, 30 Leute und nicht nur für zwei. Und das alles doch hat Platz auch in der Klinik.
Also auch ein intensiver Begleitungsprozess. Jetzt sind die Eltern da, unvorstellbar dieser Verlust, großer Schmerz, ein dunkler, dunkler Weg. Findet dieser Weg auch mal ein Aufwärts? Geht es da auch mal wieder aus dem Tal der Tränen hinaus? Schaffen Eltern das?
Ja, das schaffen Eltern und das ist total bewundernswert. Also das finde ich schon. Es gibt immer auch wieder Krisen, es gibt Ehen, die daran zerbrechen, es gibt Partnerschaften, die das nicht überstehen. Aber es gibt immer auch wieder Wege und Menschen, die das gut hinkriegen. Und wie gesagt, das braucht alles ein bisschen Raum und Möglichkeiten, das für sich zu bearbeiten. Aber es gibt ganz viele Familien, wo Kinder nachgeboren werden, wo Situationen gut verarbeitet worden sind, die zum Beispiel auch ehrenamtlich bei uns mitarbeiten teilweise, die auch selber Kraft haben, anderen weiterzuhelfen. Und das finde ich schon erstaunlich. Also ich glaube, das Leben hat ganz viel Kraft und Energie und setzt sich eigentlich auch durch. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, aber doch, also Hoffnung und Zukunft ist auch weiter da.
Der Umgang mit Schmerz, Tod, Trauer, Sterben wird ja nicht zur Routine. Wie schaffen Sie es denn als Seelsorgerin, da für sich gut zu sorgen, wenn man tagtäglich damit konfrontiert ist?
Also das ist auch immer wieder eine Aufgabe. Das ist nicht in dem Sinne eine Routine, dass man sagt, das habe ich jetzt schon ganz oft gemacht und damit ist es gut, sondern es ist schon auch, dass auch meine Kollegin und ich, dass wir auch persönlich manchmal betroffen sind und wirklich mitgehen, eine Empathie empfinden im Sinne von, ja, mitfühlen. Und da braucht man auch manchmal Abstand, auch aus der Klinik heraus. Was mir aber auch sehr hilft, ist wirklich auch mein Glaube und zum Beispiel unsere Kapelle, die wir haben, wo man mal hingehen kann und eine Kerze anzünden kann, wo ich Dinge, Traurigkeit auch lassen kann. Und auf der anderen Seite sind es manchmal, gerade im Kinderkrankenhaus, die kleinen Patienten selber. Trauer ist ja nicht nur, wenn jemand stirbt, sondern manchmal eben auch, wenn eine traurige Situation, eine Krankheit sich verschlimmert oder so. Und dann sind Kinder einfach da und die leben in dem Moment, manchmal auch Geschwisterkinder, und sind sehr aufmerksam, fragen Dinge und haben manchmal Erklärungen für etwas, was uns selber weiterhilft. Also ich denke an ein 6-jähriges Mädchen, das hat 2 Brüder verloren durch eine Erbkrankheit nacheinander. Die waren jünger als sie und sie saß da und hat ein Bild gemalt. Ich saß bei ihr und malte Sterne und einen blauen Himmel und schrieb in die Sterne die Namen ihrer beiden Brüder und sagte so, ja, die sind ja jetzt bei den Sternen. Und wie kommt man denn dahin? Und dann musste ich erst überlegen und dann sagte sie so, ja, also mit dem Flugzeug geht das ja nicht. Nee, aber ich sag, mit dem Flugzeug geht das nicht. Und dann sagte sie auf einmal, ach, ich weiß, und malte eine Rakete aufs Bild. Und damit war das für sie erstmal erledigt. So kann man Verbindung halten zu den Sternen. Und da lerne ich doch ganz viel von den Kindern.
Sie hören das Kirchenmagazin K55 bei O1. Zu Gast bei uns ist die Pastorin Beate Bühler-Eckdorf. Sie arbeitet in der Krankenhausseelsorge am Klinikum in Oldenburg.
Mit ihr zusammen haben wir einen Blick geworfen auf den Erinnerungsgottesdienst an früh verstorbene Kinder. Den Raum dafür bietet die Kapelle im Klinikum, die vor 25 Jahren eingeweiht wurde. Frau Bühler-Eckdorf, wie feiern Sie denn dieses Jubiläum?
Wir feiern es mit 25 Festpunkten, die wir schon angefangen haben. Und einer davon ist eben auch dieser Jubiläumsgottesdienst. Und ich denke, da gibt es ganz viel Angebote an Gottesdiensten, Ausstellungen. Es gibt verschiedene Aktionen, es gibt Musik. Also ganz viel, was man so mitmachen kann, wozu alle im Krankenhaus eingeladen sind, aber auch von außerhalb.
Ja, das Jubiläumsjahr ist was Besonderes, aber auch sonst ist die Kapelle ein fester Ort im Klinikum, Tag und Nacht zu erreichen. Was finden Menschen dort, wenn sie dorthin gehen?
Na, erstmal sieht es vollkommen anders aus und ist eine ganz andere Atmosphäre als irgendwo sonst im Krankenhaus. Es ist viel stiller, es ist eine ganz andere Atmosphäre, was die Akustik angeht, was die Optik angeht. Es ist der einzige Ort im Krankenhaus, wo man eine Kerze anzünden darf. Das ist für viele einfach auch sehr wichtig. Und Menschen finden dort wirklich Ruhe, Halt. Sie können ihre Situation an Freude manchmal oder eben auch an Traurigkeit oder Angst einfach dort lassen.
Jeden Sonntag wird in der Kapelle Gottesdienst gefeiert, wird in die Patientenzimmer ja auch übertragen. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Krankenhausseelsorge?
Ach, ich wünsche mir, dass sie so präsent bleiben kann, wie sie im Moment in den Krankenhäusern ist und so ein weiterhin, denke ich, auch qualitativ hohes Angebot hat. Also ich habe den Eindruck, dass Menschen das wahrnehmen und brauchen und dass es gut ankommt und gut genutzt wird.
Liebe Beate Bühler-Eckdorf, wir danken Ihnen für die Eindrücke aus einem besonderen Bereich der Trauerbegleitung und wir wünschen Ihnen weiterhin ein gelingendes Jubiläumsjahr mit ausreichend Kraft und Zuversicht für Ihren Dienst.
Vielen Dank.
Auch für uns fällt der Vorhang. Unsere März-Sendung ist an ihr Ende gekommen.
Auf unserer Website können Sie die Podcasts unserer Sendebeiträge nachhören und unsere Veranstaltungstipps nachlesen. Die Adresse der Website lautet www.kirchenradio-oldenburg.de.
Wir möchten Sie einladen zu unserer April-Sendung. Schalten Sie doch wieder ein am Freitag, den 14. April. Das ist Karfreitag um 18 Uhr bei O1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke für Ihr Interesse. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch.
Bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei O1.